Wie der US-Wahlkampf ausgegangen ist, das wissen wir natürlich. Aber warum der Donald Trump so hoch aussen die Wahl für sich entschieden hat, dafür gibt es Gründe. Und ein Grund hat mit seiner Präsenz in der amerikanischen Podcast-Szene zu tun. Was hat der Donald Trump so anders gemacht wie Kamala Harris? Und welche Schweizer Politiker sind, ja, man könnte sagen, eigentlich auf der Fährte von Trump? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und bei mir der Simon Maurer vom «Leben wissen Ressort». Hallo Simon.
Hoi Joël.
Du hast eine Antwort gesucht, warum der Donald Trump so weit ausgegangen hat. Warum dich das interessiert hat, also, ist ja vielleicht klar.
Ja, nein, also das ist eine spannende Sache, wieso dass der Trump jetzt gewonnen hat. Oder? Die Umfrage haben ja alle gesagt, das ist total knapp. Ist es jetzt ja nicht gewesen, vor allem wenn man das Electoral College anschaut. Mhm. Und man muss sagen, was der Trump jetzt wirklich sehr gut gemacht hat, ist, er hat das mal sozusagen wieder die Kunst vom Wahlkampf eigentlich revolutioniert, weil er hat etwas ganz anderes gemacht als Konkurrenz. Er hat total auf Podcast gesetzt. Und das Interessante ist, das hat der Trump schon zum zweiten Mal gemacht. Also, dass er alles anders gemacht hat als die anderen. Weil das erste Mal, als er gewonnen hat, hat er gewonnen, weil er als erster grosser Kandidat von der amerikanischen Partei auf Twitter gesetzt hat. Eben immer angefangen hat zu tweeten und so. Und das hat dann auch ja, weltweit die Art, die Kunst vom Wahlkampf verändert, weil seitdem wir dann alle Twitter brauchen, alle Politiker machen ihre Wahlkämpfe mit Twitter-Strategen. Und ja, das ist einfach etwas ganz Faszinierendes. Und man muss natürlich auch sagen, für die Zukunft bei unseren Wahlkämpfen ist das entscheidend, weil US-Wahlkämpfe sind immer auch Booster für die Technologie, oder? Es war auch schon beim Obama so, der hat damals als erstes einen Social-Media-Wahlkampf gemacht, hat sein wenige Geld in Facebook und Facebook-Strategien investiert.
Ach, die Baby-Boomer.
Genau. Und dann hat er auch quasi als Underdog gegen die Hillary gewonnen, wo eigentlich die viel bessere Chance gehabt, aber eben keine Facebook-Strategie, hat auf etwas Neues gesetzt und dank dem dann den Wahlkampf gewonnen und ist ja sogar Präsident geworden.
Wir müssen ja sagen, der Donald Trump ist ja am Anfang für, wie er Twitter nutzt, eigentlich belächelt worden. Zumindest dort, wo du und ich so verkehren.
Genau, ja, absolut. Oder alle haben gemeint, das ist total crazy, das bringt nichts. Der Twitter-in-Chief kann nicht kommt niemals ins Weiße Haus. Aber am Schluss ist das quasi für ihn das Beste gewesen, weil er konnte direkt kommunizieren mit den Wählern, hat ungefiltert das können sagen, seine Weltsicht ein bisschen überstülpen auf die Leute, die ihm zugelassen haben und hat quasi die Checks von den Medien, Faktencheck und so, was es gibt bei herkömmlichen Medien, das hat er alles nicht gehabt. Und eben das ist dann 2016 also von der Informationstechnologie die grosse Revolution gewesen, die er so ein bisschen ausgelöst hat. Und das Mal hat er es wieder geschafft, nämlich eben, weil er ständig im Podcast gegangen ist.
Warum ist es dann so wichtig oder so notwendig für Politiker wie Donald Trump, dass er auf andere Plattformen sich rausposaunen kann? Also weißt, wir arbeiten ja beide bei den Medien. Hat es da nicht genug Platz mit Interviews?
Einerseits schon. Also wenn Donald Trump ein Interview will, dann kommt er natürlich eigentlich überall an. Das ist ja auch bekannt. Er schaut gerne in die Fernsehsendung, schaut den Fernseher und merkt, dass man über ihn redet. Dann ruft er direkt in die Sendung an, oder? Das ist bekannt.
Wir würden ja auch nicht Nein sagen.
Wenn er jetzt anruft, ja, ich glaube, dann würden wir ihn vielleicht dazuschalten, gell? Ja, nein, also das ist sicher. Er hat sicher den Platz in den Medien, aber eben in den Medien, das ist natürlich, da kommt dann mal eine konfrontative Frage. Da stellt man ihm auch mal eine Frage, die er nicht gerne hört oder die ein bisschen kritisch ist und so. Und das ist natürlich im Podcast häufig anders, weil Podcasts sind häufig selber halbe Aktivisten oder sie sind häufiger der Meinung vom Politiker, der gerade dort ist, oder? das Ding ist, ein Podcaster ist auch ein bisschen abhängiger jetzt als zum Beispiel ein Journalist oder ein Moderator von einer grossen Fernsehsendung. Weil der kommt ja sein Gehalt am Ende des Monats sowieso über. Er ist nicht der Einzige, der für den Sender Quote machen muss. Aber ein Podcaster, der hat einfach eine Sendung. Der ist häufig produziert er selber. Er ist nicht von einem grossen Medium angestellt, sondern es ist seine Firma. Der muss einfach die gleiche Aufmerksamkeit machen. Und das macht er natürlich auch mit den Politikern, die kommen. Und da kannst du natürlich es dir nicht total verscherzen mit den Politikern, wenn du die einladest. Das ist sicher ein Punkt, wieso das jetzt Trump so wahnsinnig auf Podcast gesetzt hat. Das und in den USA spezifisch muss man natürlich auch noch sagen, Podcast, dort wo der Trump war, mit dem erreicht er vor allem junge Männer. Oder? Das ist die Wählergruppe, wo eben ziemlich geholfen hat. Oder? Junge schwarze Männer, junge Latino-Männer, dort hat er sehr viel gewonnen. Und das ist genau die Zielgruppe, die er vermutlich durch die Podcasts erreicht hat.
Bei welchen Podcasts war dann er?
Ja, also er hat, man muss auch sagen, eben im Vergleich zu der Kamala Harris war er in extrem viel mehr Podcasts gewesen. Alleine 14 die letzten paar Monate, oder? Also er hat all die grossen gemacht, er war beim Joe Rogan gewesen, bei all den Fox News Persönlichkeiten, die jetzt ihre eigenen Podcasts haben. Und das ist das, was ihn am Schluss über die Ziellinie gebracht hat. Man muss aber sagen, anders als im Wahlkampf 2016 ist der Podcast, die Podcast-Strategie, das ist jetzt nicht alleine vom Trump gekommen, sondern das ist etwas, da hat die konservative Welt, insbesondere in den USA, schon lange drin investiert. In den USA gibt es wahnsinnig viele konservative Podcaster und so kleine eigene Medienproduzenten. Mhm. Und da hat er sich ein bisschen an die Spitze von dem Trend gesetzt. Und das ist so ein bisschen, wie soll man das sagen, das ist so ein bisschen die konservative Vorarbeit von den letzten 4 Jahren, die jetzt aufgegangen ist mit dem Trump, der das schön hat können ernten, dass man das so aufgebaut hat, dass sehr viele so kleinere konservative Podcaster ihr eigenes Publikum jetzt schon hatten, oder? Das ist so ein bisschen das, was dann das Entscheidende war.
Du hast Namen genannt wie Joe Rogan, der grösste Podcaster in Amerika. Wie viele Menschen erreicht er? Und kannst du generell sagen, wie viel? Lass ein bisschen Zahlen sprechen. Wie viele Menschen hat Donald Trump in seinem Wahlkampf durchs Podcasten erreicht und wie viel Kamala Harris?
Genau, ja. Der Donald Trump jetzt zum Beispiel mit dem Joe Rogan alleine, sein Auftritt dort, hat er innerhalb von 24 Stunden ist der Podcast von Joe Rogan etwa 30 Millionen Amerikaner gelost worden. Und das ist ein dreistündiger Podcast. Also es ist eine unglaubliche Zeit, wenn man, natürlich hat das nicht jeder bis zum Ende gelost, oder? Aber es ist unglaublich, wie viele Leute Trump einfach so erreicht hat. Der Vorteil ist natürlich auch noch, wenn er beim Joe Rogan war, das ist so ein bisschen das Feeling von einem Küchentischgespräch. Oder? Da hat man das Gefühl, das ist ganz intim und so. Da tut man ja gerne noch ein bisschen zuhören und denkt, ich höre jetzt Trump ungefiltert. Es ist nicht so Druck, sondern er kann so ein bisschen erzählen, was er gerade denkt.
Und es wirkt auch total ungeschnitten. Ist vielleicht auch ungeschnitten.
Genau. Ja, und eben so lang. Und dann man muss auch sagen, in den USA sind 7 von den 10 meistgehörten Podcaster sind konservativ. Es gibt nur 2 von den Top 10, die so ein bisschen eher den Demokraten zugeneigt sind. Das macht natürlich auch noch etwas aus. Und Kamala Harris, die hat eben nicht viel gemacht, punkto Podcast. Sie war bei Call Her Daddy, das ist schon auch ein erfolgreicher Podcast, aber das ist jetzt nicht primär so ein politischer Podcast. Und das ist ein bisschen ein Frauen-Podcast, kann man sagen, denke
ich.
Es ist sehr weiblich, oder? Und daher, das ist die Wählerschaft, wo Kamala Harris sowieso ein bisschen besser abschneidet. Und vermutlich hätte es ihr sehr geholfen, sie wäre eben zu einem Joe Rogan, was sie auch vorgehabt hat. Aber, und das ist eben etwas, das muss man vermutlich schon sagen, eben nachher war ein Fehler, dass sie dort nicht gegangen ist zum Rogan.
Ah, sie ist eingeladen worden?
Ihre Teams haben verhandelt, irgendwie sogar eine Woche vor dem Wahltermin. Also es wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt gewesen, um nochmal alle aufwühlen, nochmal Schlagzeilen machen, da hätten alle darüber berichtet. Aber dann hat sie es wegen, also das ist das Zitat, Terminkonflikt, hat sie es dann abgesagt. Das riesen Publikum, das ist natürlich...
30 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer für die Bierrasseln lassen. Das ist
das tut weh.
Warum ist es denn so, dass vor allem konservative Politikerinnen und Politiker gerne auf Podcasts setzen? Also auf, wir müssen sagen, Medienhaus losgelöste Podcasts.
Genau. Ja, eben, also da gibt es mehrere Erklärungen. Eine ist zum Beispiel, dass eben natürlich in den USA so die Tech-Welt, die hat sich jetzt dieses Jahr besonders, eben Stichwort Elon Musk, da hast du ja gerade...
haben wir auch eine wunderbare genau, Folge gemacht.
Genau. Ja, eben, das ist so ein Schulterschluss gewesen, die Rechte, die Konservativen und die Tech-Welt, die zusammengespannt haben. Das ist so ein bisschen eben dann die konservative Vorarbeit, die republikanische Strategie, die schon lange in das investiert. Und ja, die grosse Frage ist, wieso, und das sieht man eben überall, ist es ein internationaler Trend, dass die konservativen Podcasts ein bisschen besser gelost, also bessere Zuschauerzahlen, Zuhörerzahlen haben, wie Liberale. Und also, da gibt es verschiedene Erklärungsversuche, aber eine ist zum Beispiel, dass gerade in den USA die Medien tendenziell schon eher ein bisschen den Demokraten, also links, zugewandt sind. Mhm. Und dass, wenn ein Moderator dann mal eher konservativ ist, bei seinem Publikum, beim konservativen Publikum, hat er dann einfach eine höhere Glaubwürdigkeit. Und wenn der dann irgendwie aus seinem Medium rausfliegt, also eben zum Beispiel von Fox News und nachher selber anfängt, Podcasts zu machen, ist eben eine relativ günstige Medienproduktion, muss man sagen, das ist natürlich auch ein Argument. Jedenfalls kann der das dann schnell machen und sein Publikum nimmt der dann mit, weil eben bei den eher konservativen Wählern hat dann der so eine hohe Glaubwürdigkeit, dass das funktioniert, dass er die Leute mitnimmt.
Und das hat sich auch mit dem Fall auch mit Misstrauen genau, in Anführungszeichen Mainstream-Medien gegenüber zu tun.
Genau. Ja, das ist es. Eben, ich meine, ob das berechtigt ist oder nicht, das muss jeder für sich selber beantworten. Aber es ist sicher so, dass durch die Erzählung, dass die Medienwelt eher links ist, durch das kommen dann so konservative Podcaster größere Glaubwürdigkeit über. Und eben, ich meine, das Beispiel von Leuten, die zuerst bei Fox News aufgebaut worden sind, dann sind sie wegen irgendwelchen Gründen rausgerührt worden. Mhm. Das sind jetzt wirklich genau die Erfolg haben. Das sind 6-7 Namen eben. Also gibt es auch ganz viele. Tucker Carlson, Candace Owens, Charlie Kirk, Megyn Kelly und so weiter. Geht noch ganz weiter. Das sind alle, eben, die gehören alle zu den Top 10, Top 20, je nach Tag, von den erfolgreichsten Podcasts von den USA. Linke oder demokratische Podcasts, die so wahnsinnig erfolgreich sind auf Spotify und so, das gibt es viel seltener. Und was auch noch sehr interessant ist, ist zum Beispiel gestern Abend hat die neue Pressesprecherin von Trump, also die seine ganze Pressestrategie im Weißen Haus leiten wird, eine ziemlich wichtige Person, die hat gesagt, in Zukunft können sie sich auch vorstellen, dass man bei Pressekonferenzen nicht mehr einfach Journalisten von den grossen Medien einlädt und so, sondern auch Podcaster und nicht einfach nur einladen, sondern sie hat gesagt, dann wäre zum Beispiel ihre Idee gewesen, die erste Reihe von der Fragerunde ist dann reserviert für Podcaster. Oder? Also das ist dann natürlich schon ein bisschen eine Veränderung von der Medienlandschaft und wie das ganze System funktioniert, dann das Kommunikationssystem. Wenn das tatsächlich so kommt. Das ist jetzt eben der Trump und die Republikaner, die auch weiterhin voll auf Podcast setzen.
Du hast vorher gesagt, dass amerikanische Wahlkampfstrategien so ein bisschen Trendsetter sind, genau, wenn es so um internationale Politik geht. Und ja, auch die Schweizer schauen drauf, was in Amerika passiert. Es sind unsere Schweizer Politikerinnen und Politiker dann auch Podcaster. Sind ja auf dem Trend drauf.
Genau, ja, das ist interessant und das wird jetzt auch ziemlich zunehmen. Eben, das ist ja manchmal so, dass der Wahlkampf in den USA, das ist ein riesen Ding, punkto Informationstechnologie, das springt dann nachher in die ganze Welt raus. Es wird auch in der Schweiz dann immer mehr und mehr kommen. Das sieht man auch bei uns an Podcasts, wo es immer mehr gibt.
Was haben wir denn?
Ja, also gut, bei uns muss man sagen, ganz angefangen mit dem hat die SP, da gibt es einen Podcast, schon sehr lang, schon etwa 2 Jahre. Meyer-Wirmuth heisst, die die beiden Co-Präsidenten miteinander diskutieren und so. Muss man aber sagen, das ist ja nicht so also es gibt so auf YouTube sieht man ja die Nutzerzahlen, das sind pro Video so 3.000 bis 6.000 Klicks, kann man sagen, für einen Podcast, der Woche für Woche erscheint und das seit 2 Jahren. Und jetzt eben zum Beispiel seit 3-4 Wochen gibt es einen Podcast auch von der SVP, also auch bei uns haben die Konservativen jetzt angefangen mit dieser Strategie, wo eigentlich von den amerikanischen Konservativen kommt. Mhm. Und interessanterweise, dort sind Klickzahlen viel höher. Jetzt gibt es erst 3 Folgen. Dort gibt es schon 20-30'000 Klicks pro Folge und so.
Oh, wow.
Also das Phänomen existiert auch in der Schweiz, dass die konservativen Podcasts viel erfolgreicher sind. Ich meine, es gibt auch noch mehr Beispiele, der Podcast von die Videos und Medienproduktionen von den Grünen sind nicht so erfolgreich, von so SVP-Politikern und so. Viel erfolgreicher. Aber es gibt ja vom Thomas Matter, vom Banker, der hat zum Beispiel auch, die Sendung heisst «In den Sümpfen von Bern», ist jetzt
einen schweren Titel.
Ein sehr gleichen Name, ja genau. Aber das wird auch, kommt so 15-20'000 Klicks. Also offensichtlich, das Phänomen gilt auch in der Schweiz, die konservativen Podcasts, die sind irgendwie besser gelöst.
Ich muss jetzt aber ehrlich sagen, auch aus eigener Erfahrung, konservative Politiker haben ein bisschen manchmal ein einfacher und salopper Umgang auch mit Medien. Ich erinnere mich, wo ich, das ist jetzt auch schon lange her, bei einem Radiosender geschafft habe, was es schon gar nicht mehr gibt, wenn man einmal, um bei diesen Namen bleiben, dort ist es immer wenn man den Cedric Wehmuth von der SP ins Studio bekommen hat man sich immer den Witz erzählt, der aber auf einer Wahrheit basiert, dass man zuerst mit der Sekretärin so lange reden muss und dann ist der Witz immer vom Vorzimmer ins Hauptzimmer, dann nochmal zu einer, bis man mal mit ihm geredet hat und dann muss man warten auf Antwort, bis er dann jemand kommt. Und dann ist man manchmal nach der Mittagspause zurück ins Studio gekommen und dann ist der Christoph Blocher dort gestanden, weil er eine halbe Stunde vorher schnell ein Telefon, ein Direkt bekommen hat. Und das haben wir dann schon immer gefunden. Das ist schon, da sehen es konservative Politiker schon ein bisschen locker und entspannter. Ja,
vielleicht passt das auch so ein bisschen. Oder Podcast ist ja auch so ein sehr lockeres Medium. Vielleicht passt das von dem her ein bisschen besser. Und was man natürlich auch, also das ist ja auch eine Erklärlinie, dass Leute sagen, dass konservative Podcaster und so, eben, die reden halt einfach, die kennen nichts, die tun nicht Rücksicht auf irgendetwas, die reden so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und so.
Genau.
Und bei einem Podcast von ihnen progressiven Leuten, da ist man eher ein bisschen behutsam, will eben vielleicht politische Korrektheit und so weiter, will nicht gerade irgendwie etwas sagen, wo jemand verletzen könnte oder wo allzu kontrovers ist. Das kann natürlich auch sein, dass die Leute empfinden, das ist mir dann zu langweilig und ich habe lieber etwas, wo einfach geschwätzt wird, wie irgendwie im Alltag.
Ja. Aber hat so ein Konzept dann in der Schweiz auch Erfolgsaussichten? Oder hört jetzt einfach sowieso die SVP, weil er den SVP-Podcast?
Ja, das ist die grosse Frage, ob das dann am Schluss so durchschlägt. Ich meine, ob es wirklich so Partei, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die Parteien-Podcasts auf lange Sicht das absolute Wahlkampf Mittel werden sind. Weil eben, dort weisst du ja gleich, es sind Parteien, es ist wortwörtlich Parteien, ist. Die Leute sind alle total einverstanden miteinander, oder? Da tust du ja nicht deine parteiinterne Streiterei auf dem Podcast austragen. Aber was ich mir kann vorstellen kann, und eben nach amerikanischem Vorbild, dass so Halbaktivisten oder jemand, der vielleicht Mitglied von der Partei ist oder ein starker Sympathisant, also jemand mit einer klaren Meinung, dass der dann so ein bisschen als private Medienproduktion etwas aufbaut, sich ein Publikum erarbeitet und dass das dann eben halt so halb, nicht ganz bei der Partei, aber eigentlich schon, dass das dann ein bisschen erfolgreich ist. Eben, ich meine, man sieht ja, dass auch zum Beispiel die Weltwoche ist auch auf YouTube und so relativ erfolgreich mit den Klicks. Es gibt auch den Nebelspalter, oder? Gut, das sind jetzt auch Zeitungen und so, aber eben seitdem, dass dort viele Leute, die auch gleichzeitig Politiker sind, mitmachen und so weiter, das könnte sich durchsetzen. Das ist sehr gut möglich.
Look, wir sind 30 Millionen Hörerinnen und Hörer. Dicht auf den Fersen. Fast sind wir dort. Simon, danke vielmals für deine Zeit.
Danke, Joel.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, den Podcast von CH Media. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf der Plattform eures Vertrauens. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Schön, dass ihr zugelassen. Bis zum nächsten Mal.